Dass Menschen Gott vergessen und ohne seiner inne zu sein oder zu werden ihren Alltag verbringen, ist nichts, was erst heute oder mit dem Beginn der sogenannten Neuzeit zu beobachten ist. Die Klage darüber begleitet vielmehr das jüdisch-christliche Zeugnis von Gott schon immer. Ihr habt mich vergessen.
Klagten schon im Namen Gottes die alttestamentlichen Propheten. Wolf Kröttke, emeritierter Professor für evangelische Theologie an der Humboldt-Universität Berlin, weist darauf hin, dass gerade der jüdisch-christliche Monotheismus erst die menschliche Gottvergessenheit möglich gemacht hat.
Das scheint also die Schattenseite der neuen Epoche von Gotteserfahrung zu sein, die Israel in der Religions- und Weltgeschichte eingeläutet hat. Die polytheistischen Götter und göttlichen Naturgewalten, die konnten nicht vergessen werden. Sie walteten in der religiös gesättigten Vorstellungswelt von Menschen der Antike überall und aufdringlich in ihrem Alltag, in der Natur, und mussten ständig beachtet werden, damit es einem wohl ergeht. Der Glaube an den einen, der Welt jenseitigen Gott, aber hat, wie es heißt, die Welt entgöttert.
Nicht jeder Blitz galt mir als eine Wutbezeugung aus dem Olymp. Der biblische Gott offenbarte sich nun ganz neu in der Geschichte, in der Sintflut, im Exodus, in der Landnahme Israels bis hin zum Kreuzestod Jesu Christi. Der jüdische und christliche Glaube sind daher immer Erinnerungsreligionen, auf das man der Taten Gottes gedenke. Oder eben auch nicht. Wolf Krötke weist darauf hin, dass in den letzten 2000 Jahren gerade die Kirchen oftmals auch Orte der Gottvergessenheit waren. Immer dann, wenn sie sich jeweils mehr um ihre Macht und ihre Pfründe als um die Verkündigung des Evangeliums gesorgt hatten. Seit der Aufklärung lässt es sich in einer säkularisierten Welt auch ohne Gott gut leben. Keinem entstehen Nachteile, wenn er den Schöpfer nicht mehr lobt und preist, sondern ihn einfach vergisst. Allerdings, gerade die bekennenden Atheisten dürfe man dabei nicht zu den Gottvergessenen zählen, meint der evangelische Theologe Wolf Krötke. Er erinnert an den klassischen Religionskritiker Ludwig Feuerbach.
Danach ist, so sagt er, der Mensch das höchste Wesen für den Menschen. Nicht wahr? Vergessen Gottes kann man das beim besten Willen nicht nennen. Ein höchstes Wesen ist nun einmal ein Gott in unserer Sprache. Homo homini Deus, der Mensch dem Menschen ein Gott. Sein Atheismus, auf dessen Wellen auch Karl Marx, Friedrich Engels, Lenin und viele andere bis heute surften und surfen, übt sich also mitnichten im Vergessen Gottes. Er hält die Erinnerung an Gott vielmehr lebhaft gegenwärtig. Denn sein Anspruch ist, das, was im Christentum als göttlich gilt, in Menschenhände zu überführen, die ein wahrhaft menschliches Leben besser zu bewerkstelligen vermögen, als es die Illusion von einem der Welt jenseitigen Gott vermag.
Die sozialistisch-atheistische Gesellschaft in der ehemaligen DDR hat allerdings nicht dazu geführt, dass die Menschen dort dieser Abwehr alles Christlichen gefolgt wären und somit bis heute gottesbewusst sind, wenn auch mit antikirchlichem Vorzeichen. Während im Bundesdurchschnitt ein Drittel aller Bundesbürger als konfessionslos gilt, so liegt in Ostdeutschland ihr Anteil bei über 75%. Sie sind weder atheistisch noch gläubig, sondern gelten schlicht als religiös desinteressiert. Jedwede spirituelle Dimension spielt in ihrem Alltag keine Rolle. Das heißt aber noch lange nicht, dass das so bleiben müsse, der Heidelberger Physiker und evangelische Theologe Thorsten Moos.
Wenn Sie in Umfragen nach religiösen Einstellungen fragen, kriegen Sie mit großer Mehrheit oder große Zustimmung zu folgender Aussage: Ach, Religion spielt für mich keine so besonders große Rolle, aber ich finde es gut, dass es sie gibt und ich finde es gut, dass es die Kirchen gibt. Gut nämlich für Alte, für Menschen mit Behinderungen, für Kranke. Kirche als Sekundärinstitution nennen das die Soziologen.
Konfessionelle Kitas oder Schulen seien auch bei konfessionslosen Eltern sehr gefragt. Nicht selten würden diese dann über ihre Kinder erstmals mit religiösen Praktiken, vom Tischgebet bis zum St. Martinsfest, in Kontakt kommen. Und, obwohl nicht christlich geprägt und keine Kirchensteuer zahlend, würden sich gerade ostdeutsche Bürger für ihre Dorfkirchen einsetzen, weiß Moos.
An vielen Dorfkirchen hängt ein Kirchbauverein, der mit hohem persönlichen Engagement seit Jahrzehnten diese Kirche fördert und ausbaut und restauriert. Das sind oft Leute, die niemals am Sonntag in die Kirche gehen würden, Aber das sind Leute, die plötzlich Kirchenführungen machen, die sich interessieren für die Geschichte dieser Kirche vor Ort. Und es sind vor allem Leute, die von der Amtskirche verlangen, dass sie dort Gottesdienste feiern. Wenn die Amtskirche sagt, 3 Leute im Gottesdienst reicht uns nicht, dann kommt die Forderung, wir haben das doch nicht für euch hier renoviert, damit ihr dann keinen Gottesdienst feiert. Das ist kein Bekenntnischristentum, aber das ist, würde ich sagen, eine lebendige Kulturgestalt des Christentums, die hier in den Dörfern steht, in steinerner Form.
Natürlich wird es auch in Zukunft nicht zu der einstmals vielleicht von manchen Kirchenfürsten erhofften Rechristianisierung Ostdeutschlands kommen. Aber es gäbe doch kleine Hoffnungszeichen eines neuen Interesses an Glaubensdingen.
Worum es mir zu gehen scheint an der Stelle, ist so etwas wie religiöse Sprachfähigkeit. Also die Kompetenz von religiösen wie nicht religiösen Menschen, sich mit Religion reflexiv auseinanderzusetzen und dem eigenen Glauben und Zweifeln und Ahnen und Nicht-Ahnen Ausdruck zu verleihen. Ich glaube, dass hier die Kirchen eine allgemeinkulturelle Aufgabe haben. Und hier sehe ich trotz aller Probleme auch in Ostdeutschland viele Ansätze in Richtung religiöser Sprachfähigkeit.